Und jetzt voll aufnahmefähig für die Vorlesung. Herzlich willkommen. Grundlagen, Algorithmen und Datenstrukturen. Das letzte Mal hatten wir uns mit einer Technik beschäftigt, wie wir Arrays dynamisieren können, sodass sie nicht mehr darunter leiden, feste Größe zu haben. Und außerdem hatten wir uns mit doppelt verketteten Listen beschäftigt. Bei doppelt verketteten Listen war die Hauptoperation oder die Operation, auf die wir alles zurückgeführt haben, dieses Splice, wo wir ein Stück herausschneiden und woanders wieder in einfügen. Und damit konnten wir zum Beispiel dieses Move After, dieses irgendein Element hinter ein anderes zu schieben, dieses Move to Front, irgendein Element an den Anfang zu schieben, oder Move to Back, das heißt, irgendetwas ganz ans Ende zu schieben, konnten wir damit leicht realisieren. Wir hatten dann ganz zum Schluss, waren wir hier ungefähr hier stehen geblieben. Die Frage ist, es gibt natürlich auch gewisse Operationen, die Elemente aus der Liste entfernen. Was sollen wir mit denen machen? Also wir können natürlich sagen, okay, wir entfernen die und dann hoffen wir, dass der Garbage Collector die übernimmt und dann nach Möglichkeit recycelt den Speicherplatz. Wir können aber möglicherweise auch selbst ein Recyceln des Speicherplatzes vornehmen. Das könnte in manchen Anwendungen einen Vorteil in der Effizienz bilden. Wenn insbesondere dann, wenn wir vielleicht eine Programmiersprache haben, die keine automatische Speicherverwaltung mit Hilfe von einer Garbage Collection uns zur Verfügung stellt. Und die Idee ist dann, dass wir uns eine separate Liste verwalten, die sogenannte Free List. Und wenn immer wir irgendwie ein Element entfernen in unserer normalen Hauptliste, dann schieben wir das im Print, dann beseitigen wir dieses Element nicht wirklich, sondern wir schieben es in diese Freiliste hinein. Das heißt, remove, ein Element zu beseitigen, würde dann einfach besagen, wir schieben das Element, wir löschen es nicht, sondern wir schieben es an den Anfang der Freelist. Das heißt, wir benutzen unsere Funktion move after und die schiebt dann aber jetzt nicht innerhalb derselben Liste ein Element hin und her, sondern innerhalb von einer Liste zur anderen. Genauso, wenn wir ein Pop-Front machen, das heißt, das erste Element in unserer Liste wollen wir beseitigen, dann würden wir einfach dieses Element in die Freiliste hineinschreiben und das können wir zum Beispiel mit Hilfe von dieser Funktion Remove, die wir eben gerade definiert haben. Und genauso könnten wir ein Pop-Back, das wäre dann das Löschen des letzten Elementes, das könnten wir ebenfalls mit Hilfe dieser Remove-Funktion realisieren. Okay, genauso, angenommen, wir hätten jetzt so eine Freiliste und wir wollen ein neues Element irgendwo erzeugen, dann können wir natürlich, okay, ein neues Element könnten wir uns mit Hilfe von new beschaffen, wenn wir eine Java-artige oder C-artige, C++-artige Programmiersprache haben, aber wir könnten auch erst einmal schauen, was in der Freiliste zur Verfügung steht. Und wenn ein Element in der Freiliste ist, dann würden wir wenn ein Listenknoten in der Freiliste enthalten ist, dann nehmen wir den und wir wollen jetzt dieses Insert After, will ja ein spezielles Element X in unsere Liste einfügen und dann nehmen wir halt einfach dieses Element, was wir in der Freiliste finden, wenn wir dort eins finden und fügen es an die entsprechende Stelle ein, hier in diesem Falle hinter dem A, und dann schreiben wir in das Datenfeld von diesem Listenknoten den uns interessierenden Wert X. Okay? Also nochmal dieses Insert After. Es geht uns darum, ein X abzuspeichern und dazu benötigen wir einen Listenknoten und den schauen wir nach, ob wir den in der Freiliste finden und wenn wir ihn dort finden, nehmen wir ihn von dort, andernfalls müssen wir ein neues Element erzeugen. Genauso wie das Insert After kann man dann entsprechend auch ein Insert Before machen Und das heißt einfach, was heißt insert before? Naja, das ist ein insert after, wenn wir den previous, den Vorgänger von dem Element B erst einmal bestimmt haben. Auf diese Art und Weise können wir dieses insert before auf das insert after zurückführen. Und schließlich dann diese zwei Instruktionen, wenn wir ein neues Element vorne an unsere Liste hinzufügen wollen, dann würden wir vorne, das ist das erste, die vorderste Position ist hinter dem Head. Head, Sie erinnern sich, das ist das Listenelement, wo so ein Bottom-Symbol drin ist. Das ist signifiziert den Anfang. Und wirklich mit der Liste los geht's dahinter. Das heißt, indem wir da hinter diesem Head etwas einfügen, fügen wir etwas vorne an die Liste ein. Und genauso, wenn wir hinter dem letzten Element etwas einfügen, dann tun wir es am Ende einfügen. Das macht dieses Pushback. Und auch das haben wir damit zurückgeführt auf diese eine Funktion insert after. Okay? Gibt es hier eine Frage? Ich meine, das ist jetzt ein relativ einfacher Konstruktionen. Der Witz ist hier, dass wir alles zurückführen auf wenige Grundoperationen, die wir einmal uns besorgt haben, und die anderen Methoden werden dann mit Hilfe dieser bereits implementierten Methoden realisiert. Okay, dann vielleicht, jetzt haben wir in Listen irgendwelche Sachen eingetragen oder wieder rausgeworfen. Nützlich ist natürlich auch, wir möchten schauen, ob etwas in einer Liste drin ist. Wir benötigen also so etwas wie ein Find für ein Element X. Und natürlich hier ist angegeben nicht überhaupt ein generelles Find, sondern ein Find von einer Stelle in der Liste ab einer bestimmten Stelle in der Liste. Und das heißt, diese Methode Find braucht deshalb zwei Argumente. Einmal das Element, das wir suchen, nach dem wir suchen, und zusätzlich einen Startpunkt in der Liste, von wo ab wir nachschauen. Und natürlich können wir einfach der Reihe nach uns die Elemente in der Liste anschauen. Das werden wir natürlich auch tun. Und gucken, ob das Element, was wir dann da sehen, ob das gleich dem X ist. Die Frage ist nur, weil unsere Liste zirkulär ist, wann wissen wir, dass wir fertig sind? Ja, und eine Möglichkeit, das zu tun, ist, indem wir zum Beispiel sicherstellen, dass das X auf jeden Fall in der Liste anzutreffen ist. Ja, das heißt, dann kommen wir natürlich nie mehr an den Ausgangspunkt zurück, weil wir vorher auf jeden Fall sicher sind, dass das X getroffen wurde. Wie können wir das machen? Eine Möglichkeit, das zu tun, ist, indem wir einfach an die Stelle, wo bisher dieses Bottom-Element stand, das war am Kopf der Liste, dass wir dort das X hinschreiben. Und wenn wir dann die Listenknoten der Reihe nach durchgehen, sind wir sicher, dass wir das X treffen. Im schlimmsten Falle treffen wir das X am Ausgangspunkt, am Startpunkt von der Liste. Ja? Okay. Das heißt, solange wir das gegenwärtige Datenelement verschieden von dem X ist, folgen wir dem Next-Verweis, und dann haben wir zum Schluss auf jeden Fall ein Element gefunden, dann finden wir auf jeden Fall ein Handle, an der das X drin enthalten ist, und das können wir dann zurückgeben. Wenn wir wollen, können wir das X, was wir dann gefunden haben, in der Liste auch noch löschen, indem wir an die Stelle außerdem haben wir natürlich die Liste ein klein wenig verändert, weil wir an der Stelle des Kopfs der Liste dieses X hingeschrieben haben. Diese Modifizierung der Liste können wir wieder rückgängig machen, indem wir am Ende an diese Stelle wieder das Bottom-Element hinschreiben. Und natürlich ist jetzt die Frage, was passiert, wenn das X nicht in der Liste enthalten ist? Wie kann ich das? Wir liefern ja immer irgendwie so ein Handle zurück. Wie kann ich erkennen, ob das Element dann, ob X in der Liste enthalten war oder nicht? Wie bitte? Indem ich es mit dem H vergleiche, genau. Wenn es gleich dem Head ist, dann weiß ich, dass X war in Wirklichkeit gar nicht drin, sondern ich habe dann einfach nur was zurückgegeben. Okay? Das war dieses Find. Jetzt vielleicht noch eines. Warum habe ich doppelt verkettete Listen Ihnen vorgestellt? Man könnte ja auch einfach nur einfach verkettete Liste nehmen. Das heißt, dann haben diese einzelnen Elemente, die einzelnen Items, wenn Sie so wollen, in der Liste sind viel einfacher, weil die nicht zwei Verweise enthalten, sondern nur einen. Nämlich immer auf den nächsten. Es gibt sozusagen nur ein Next und kein Pref. Das hat den Vorteil, dass die Liste natürlich irgendwie nicht, dass wir da weniger Unfug anstellen können. Wenn wir doppelt verkettete Listen haben, müssen wir ja immer dafür sorgen, dass wenn ich das Next gehe und dann das Pref, dass ich wieder bei dem ursprünglichen Element herauskomme. Und irgendein böswilliger Programmierer könnte ja vielleicht irgendwie da Unfug machen und dann mit den Next und Previous Verweisen irgendwie auf eine illegale Weise rumspielen. Ja, deswegen sind doppelt verkettete Listen ein klein wenig anfälliger als einfach verkettete Listen, weil man da weniger falsch machen kann. Und auch bei einer einfach verketteten Liste ist natürlich die Frage, wie erkennen wir den Anfang der Liste und wie erkennen wir das Ende der Liste? Und hier können wir wieder uns darauf einigen, dass der Anfang der Liste ein Item ist, in dem so ein Bottom drin ist. Und das Ende der Liste, naja, da könnten wir jetzt hier, entweder könnten wir hier an dieser Stelle zum Beispiel 0 reinschreiben. Ist immer ein bisschen gefährlich, weil 0 ist, wenn Sie für 0 eine Methode aufrufen, gibt es immer eine Exception. Eine andere Möglichkeit ist, dass der letzte Verweis in der Liste gerade wieder auf den Kopf der Liste zeigt. Das ist diese das heißt, dass unsere einfach verkettete Liste ebenfalls so eine zirkuläre Liste ist. Okay? Und die Frage ist, können wir für diese einfach verketteten Listen jetzt einfach genau das Gleiche machen wie für die doppelt verketteten Listen? Und dann unsere ganzen Überlegungen starteten damit, dass wir so eine Operation Splice zur Verfügung stellten, die ein Segment herausschneidet und woanders einfügt. Und jetzt stellt sich heraus, dass bei einer einfach verketteten Liste diese Operation Splice so nicht möglich ist. Ja, weil bei der Operation Splice übergaben wir das erste Element in dem Segment, was wir rausschneiden wollten, und das letzte Element in dem, das wir herausschneiden wollten, und das T, hinter dem wir es einfügen wollten. Okay. Wir brauchen aber für die Operation Splice einen Zugriff auf den Vorgänger von dem ersten Element dessen, was wir rausschneiden. Und einen Zugriff auf den Vorgänger dieses Elements einer einfach verketteten Liste haben wir nicht. Da haben wir keinen Zugriff drauf. Das heißt, wir können hier nur arbeiten mit einem gewissermaßen modifizierten Splice. Und dieses modifizierte Splice sieht so aus, dass es nicht das erste und letzte Element von dem Segment kriegt, was rausgeschnitten wird, sondern den Vorgänger von dem ersten Element, das heißt dieses Element hier, und das letzte Element von der Folge, die rausgeschnitten wird. Okay? Wenn wir dieses AP schon haben, dann können wir dieses hier, was wir rausschneiden wollen, gewissermaßen identifizieren und hinter dem T einfügen und können dann nachher anschließend von dem AP hier den Nachfolger korrigieren auf den Nachfolger von den B. Und damit hätten wir es dann rausgeschnitten. Ja, okay. Und ansonsten dann die anderen Operationen lassen sich dann so ähnlich realisieren, immer, wobei wir immer darauf achten müssen, dass wenn wir etwas einfügen oder herausschneiden, wir den Vorgänger und nicht das Element selbst in die Hand geben, das herausgeschnitten werden soll. Interessant ist auch, dass wir eine weitere Modifikation machen müssen bei dem Find Next. Bei dem Find Next sollte mit dem, wenn wir ein Element X finden, dann sollten wir nicht, möglicherweise nicht eine Referenz auf dieses Element X zurück, auf den Listenknoten mit dem Element X zurückliefern, sondern auf den Vorgänger, damit wir dann eben mit dem X nachher was anfangen können, nämlich zum Beispiel den zugehörigen Listenknoten rausschneiden oder sonst etwas damit machen. Ja? Und das heißt, die anderen Methoden muss man dann auch entsprechend ein wenig anpassen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir unsere doppelt verkettete Liste hatte den großen Vorteil, dass wir einen direkten Zugriff nicht nur auf das erste Element unserer Liste hatten, sondern auch auf das letzte Element. Ja, weil wir mussten einfach nur vom Head des Previous gehen, dann waren wir beim letzten Element. Wenn wir eine einfach verkettete Liste haben, dann gibt es zuerst einmal nur einen sehr komplizierten Zugang zu dem letzten Element, nämlich indem ich alle Elemente entlang laufe, bis ich ganz am Ende angekommen bin und dann weiß ich, ich habe das letzte Element. Das ist natürlich sehr teuer. Und wenn wir aber Operationen auf dem letzten, die das letzte Element betreffen, unterstützen wollen, wie zum Beispiel das Pushback, das heißt das Einfügen am Ende der Liste, dann ist es sinnvoll, zusätzlich zu einem Verweis auf das erste, auf den Kopf der Liste, auch noch einen Verweis auf das letzte Element in der Liste zu verwalten. Das ist, dann ist es mit dem Pushback, ist dann leicht, wobei welche Operation ist dann nach wie vor immer noch ein bisschen schwierig. Das Popback. Warum? Weil da bräuchten wir den Vorgänger des letzten Elements in der Liste und den Vorgänger, darauf haben wir keinen direkten Zugriff. Okay? Das heißt, einfach verkettete Listen sind einfach. Man muss ein bisschen aufpassen bei der Implementierung, weil man nicht ein Element, auf das man zeigt, löschen kann, sondern nur ein Element löschen kann, wenn man einen Zugriff auf den Vorgänger von diesem Element hat. Und das heißt, in dieser Hinsicht muss man sich überlegen, für welchen Zweck möchte ich meine Liste verwenden. Und wenn der Zweck nur eine eingeschränkte Anforderung an uns hat, dann können wir diese einfach verkettete Liste verwenden. Generell, wenn wir Sequenzen haben, können wir die natürlich immer mit solchen Listen, meinetwegen mit doppelt verketteten Listen, implementieren. In vielen Anwendungen kommen aber sehr spezielle Benutzungen von Sequenzen vor. Zum Beispiel kommt es oft vor, dass Anwendungen die Verwaltung von Sequenzen erfordern, die entsprechend einem Stapelprinzip bearbeitet werden. Und Stapelprinzip heißt, dass man oben etwas drauflegt und dann nach oben wieder wegnimmt. Oder anders ausgedrückt, das ist das LIFO-Prinzip, Last In, First Out. Ja, eine andere, also wenn Sie sich vorstellen, dieser Stapelbetrieb wird zum Beispiel von Ihrem Compiler verwendet, um oder Methodenaufrufe zu verwalten. Die Methode, die Sie als letztes betreten haben, müssen Sie als erstes wieder verlassen. Das ist so eine Art Stapelbetrieb. Eine andere häufige Verwendung von Sequenzen ist nach dem LIFO-Prinzip, nach dem FIFO-Prinzip. Das heißt, das, was zuerst reinkommt, kommt auch zuerst wieder raus. Diese Art von Verwaltung wird auch Schlange oder Queue genannt Und das ist das, was zum Beispiel bei der Mensatheke zur Anwendung kommt. Derjenige, der zuerst da dran steht, kriegt zuerst sein Essen. Wobei das natürlich alles nicht stimmt, da gibt es ja noch diese Vordrängler. Ja, die sind aber, die tanzen aus der Reihe. Aber die, wenn keiner aus der Reihe tanzen würde, hätte man da eine perfekte Schlange zu verwalten. Ich glaube, früher hat man zumindest den Briten nachgesagt, dass bei der Benutzung von Bussen und sonstigen Gelegenheiten sie perfekte Schlangenbildner und FIFO-Abarbeiter wären. Aber ich glaube auch, die Queuing-Kultur in Großbritannien geht allmählich vor die Hunde. Gut, dann abgesehen von diesen beiden Extremen gibt es noch, manchmal hat man Schlangen, wo man an beiden Enden einfügen und entnehmen kann. Das sind dann sogenannte Double-Ended Queues oder Decks. Ja, hier unten ist dieses Bild visualisiert. Ich habe meine Sequenz und ich kann an beiden Enden kann sich die verändern. Jetzt ist hier wieder so ein Gemurmel. Könnten Sie vielleicht ein bisschen das Murmeln einstellen? Okay. So, wenn Sie solche Datenstrukturen verwenden oder realisieren wollen, dann ist das Bildchen ist das eine. Für die implementierungstechnisch kommt jede von diesen Datenstrukturen mit einem gewissen Interface daher, mit bestimmten Methoden, die Sie unterstützen müssen. Zum Beispiel der Stack unterstützt die Methoden Pushback, beziehungsweise Popback und meinetwegen Last oder Top. Das ist jetzt die Sache, wenn am hinteren Ende eingefügt wird. Man könnte einen Stack auch so definieren, dass man gewissermaßen ein Push-Front hat, ein Pop-Front und ein First. Das wäre sozusagen die duale Version, die angebracht wäre, wenn man zum Beispiel einfach verkettete Listen verwendet. Ja, aber das ist das Interface, das Sie bei einer Implementierung von einem Keller zur Verfügung stellen müssen. Wie Sie tatsächlich danach Ihren Keller implementieren, sollte für den Anwender völlig wurscht sein. Sie können also, im Idealfall ist es so, Sie stellen fest, der Anwender schimpft immer, dass es so super langweilig ist, also implementiere ich meinen Stack neu. Das heißt, ich ändere an diesem Interface nichts, aber ich tausche unten drunter die Implementierung aus und dann geht alles plötzlich super schnell. Ja, also das wären diese Operationen, die man für einen Stack zur Verfügung stellen müsste. Bei einer Queue hat man ebenfalls einen eingeschränkten Satz von Methoden, die man bereitstellen muss. Einmal Pushback, das heißt einfügen am Ende, Popfront, das heißt entnehmen vorne und außerdem noch ein First, das heißt ein Zugriff auf das erste Element. Okay? Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum soll man überhaupt spezialisierte Datenstrukturen betrachten, wenn wir doch bereits Datenstrukturen für Listen haben, die alle diese Operationen unterstützen und sogar noch ein paar mehr. Ja, und der Witz ist, dass die Kraft hier in der Beschränkung liegt. Wenn Sie wissen, dass Sie Ihre Datenstruktur nur für einen speziellen, auf eine spezielle Weise zugreifen, dann sollten Sie auch eine Datenstruktur verwenden, die nur dieses Interface unterstützt. Auf die Art und Weise können Sie Falschbenutzung Ihrer Datenstruktur verhindern oder sagen wir mal schwieriger machen. Außerdem, wenn Sie einmal sich auf so ein einfacheres Interface geeinigt haben, dass das für Ihre Zwecke ausreichend ist, dann können Sie Implementierungen im Nachhinein austauschen. Und für spezialisiertere Sets von Operationen könnte es günstigere Implementierungen geben. Ja. Listen zum Beispiel, die als Universalimplementierung in vielen Fällen ausreichen, haben Nachteile. Nämlich sie führen dazu, wenn Sie Listen exzessiv benutzen, insbesondere sehr lange Listen, dass die einzelnen Listenelemente wild verstreut über den Speicher sind und deshalb keinen Vorteil ziehen können aus spezielleren Hardware-Einrichtungen wie zum Beispiel Caches. Caches unterstützen stark einen sequentiellen Zugriff auf die Daten, hatten wir das schon kurz mal diskutiert, indem einfach, wenn ich ein Element im Speicher nachschlage, die Hardware dafür sorgt, dass die nächsten Elemente auch schon im Cache sind und da deshalb die Zugriffe auf diese Nachbardaten ebenfalls schnell sind. Solche Arten von Effekten können wir natürlich nur dann ausnutzen, wenn unsere Daten eben eng beieinander liegen, zum Beispiel, weil wir sie sequenziell im Speicher abgelegt haben, wie in einem Array. Okay. Ja, jetzt, inwiefern können wir bei Stacks und Queues Spezialimplementierungen anbieten, die vielleicht anders sind als mit Hilfe von Listen. Und da erinnern wir uns, dass wir bei Arrays hatten wir ebenfalls Möglichkeiten gefunden, wie man ein Pushback oder ein Popback realisieren könnte. Wenn unser Stack in der Größe also fest beschränkt ist, wenn wir wissen, dass unser Stack niemals mehr als 20 Elemente enthält, dann können wir das mit einem entsprechend großen Array deshalb gut realisieren. Wenn wir nicht wissen, wie groß unser Stack ist, dann haben wir mittlerweile ebenfalls eine Technik zur Verfügung, wie wir solche Stacks implementieren können, nämlich mit diesen dynamischen Arrays oder Unbounded Arrays. Das waren diese U-Arrays. Ich erinnere Sie daran, das letzte Mal hatten wir einigen Aufwand gemacht, um da entsprechend eine Vergrößerung des Arrays zu ermöglichen. Okay. So wie wir das bei den Stacks gemacht haben, so lässt sich das auch bei den Queues machen, indem wir sie entweder eben mit diesen Listen realisieren oder eben indem wir da ebenfalls Arrays verwenden. Das wollen wir uns jetzt mal kurz anschauen. Ja, nehmen wir also an, wir wollten eine Schlange implementieren und wir haben eine Obergrenze für die Anzahl der Elemente, die in dieser Schlange drin sein darf. Und wir nehmen an, das soll ein N-Stück sein. Also unsere Schlange enthält höchstens N Elemente. Und wir wollen das realisieren mit Hilfe eines Arrays. Konzeptuell stellen wir uns dabei aber vor, dass dieses Array nicht einfach eine Folge von Elementen ist mit einem Element an der Stelle 0 bis zu einem Element an der Stelle n-1, sondern wir stellen uns vor, dass das irgendwie gebogen ist. Das heißt, dass der hintere Teil des Arrays gewissermaßen an den vorderen dran geklebt ist und wir deshalb so eine zyklische Organisation haben. Und wir nehmen an, dass das Array, wenn wir n Elemente in der Queue haben wollen, nehmen wir an, dass das Array n plus 1 Elemente aufnehmen kann. Ein Element lassen wir also sozusagen immer frei. Und die Idee ist, in diesem Array verwalten wir zwei Indizes, einen Index, der den Kopf der Schlange verwaltet und einen, der das hintere Ende verwaltet, Head und Tail. Head, nehmen wir an, ist ein Zeiger auf das erste oder nullte Element und Tail ist das auf das letzte Element. Ja, wobei, nee, Quatsch, das zeigt auf das erste freie Element hinter dem letzten Element. Okay, das heißt, wenn wir etwas entnehmen, dann machen wir das an der Stelle H, indem wir das H eins weiterrücken. Und wenn wir etwas einfügen, dann fügen wir das an T ein und rücken das ebenfalls eins weiter. Am Anfang setzen wir H und T beide gleich Null. Und wenn wir überprüfen wollen, ob nichts in der Schlange drin enthalten ist, dann werden wir das immer tun, indem wir H und T vergleichen. Wenn die beiden gleich sind, dann nehmen wir an, dass nichts in der Schlange drin ist. Wenn ein Element in der Schlange drin ist, dann hat natürlich T, zeigt ja auf das erste freie Element, H zeigt auf das Element, was in der Schlange drin ist, dann ist der Unterschied zwischen H und T gerade 1. Okay? Oder zwischen T und H ist gerade 1. Okay? Deswegen, wenn die beiden gleich sind, dann nehmen wir an, dass das Ding, dass nichts in der Schlange enthalten ist. Okay, und jetzt ist die Frage, wie das wäre, diesen Test hatte ich Ihnen gerade erläutert. Wie fügen wir jetzt ein? Naja, da hatten wir jetzt gesagt, wie finde ich das erste Element? Naja, das erste Element, sagten wir, das ist gerade an der Stelle, an der auf die H zeigt. Das heißt, das ist gerade der Wert B von H. Das ist vorne. Und wie finde ich jetzt die Anzahl der Elemente? Das wäre vielleicht auch noch eine nützliche Funktion. Wie finde ich die Anzahl der Elemente, die in unserer Schlange enthalten sind? Naja, im Prinzip ist das gerade dieses T minus dem H. Okay, es kann es nur sein, dass wir, weil wir das so ringförmig organisiert haben, dass wir dann sozusagen da einen Übertrag haben. Ja, also das H zu, irgendwie, das hier an dieser Stelle, dass wir hier so einen Übertrag haben. Und deswegen machen wir hier den Trick, dass wir modulo 2 hoch n plus 1 rechnen. Das Array, zur Erinnerung, hatte die Länge n plus 1. Also nehmen wir die Differenz von t minus h, ja, aber wir addieren zusätzlich n plus 1 dazu, dann ist das eine Zahl, die ist größer gleich 0 und dann nehmen wir den Rest modulo n plus 1. Und das ist dann gerade die Differenz von t und h an der Anzahl der Elemente, die da drin vorkommen. Okay? Gibt es hier eine Frage? Jetzt hätte ich gedacht, dass jetzt, aber mir scheint, die Fachschaft, die sich für heute angekündigt hat, lässt mich schon wieder im Stich. Aber früher oder später wird dann doch noch der Semestersprecher gewählt, im Zweifelsfalle in der nächsten Vorlesung. Okay, das war jetzt die First und die Größe und der Test auf die Leerheit. Jetzt müssen wir noch zwei Operationen realisieren. Das eine ist das Einfügen und das andere ist das Entfernen. Also zuerst einmal das Einfügen des eines Elements. Naja, da hatten wir ja unsere Konvention, T zeigt auf das erste freie Element am Ende. Also werden wir genau an diese Stelle das Element, was wir einfügen müssen, hinschreiben. Das passiert hier. Und müssen dann nur das T eins weiterrücken. Also müssen wir T inkrementieren. Dabei kann es natürlich nur, weil unser Array zirkulär ist, kann es natürlich sein, dass wir auf diese Art und Weise einen über n plus 1 hinauskommen. Deswegen müssen wir anschließend noch Modulo N plus 1 nehmen. Okay, das wäre dann dieses Pushback. Und nach demselben Prinzip folgt auch das Popfront. Popfront heißt einfach, dieses Element hier wird gelöscht. Das heißt, das H muss um 1 weitergerückt werden. Das heißt, auch das H muss um 1 erhöht werden. Aber das H um 1 erhöhen, angenommen, das H wäre zum Beispiel schon N, gleich N. Wenn wir dann 1 dazugeben, dann würden wir auf N plus 1 sein. Das ist ein nicht erlaubter Index. Deswegen nehmen wir dieses H plus 1, dann anschließend wieder modulo N plus 1. Und auf diese Weise kriegen wir dann einen Wert zwischen 0 und N zurück. Das sind genau die Werte, die hier in unserem erlaubt sind. Okay? Damit hätten wir Push-Back und Pop-Front und damit haben wir beschränkte Queues implementiert. Gibt es hierzu eine Frage? Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist natürlich alles schön und gut, aber jetzt ist ja da haben wir wieder das Problem, dass das Array eine feste Größe hat, dass damit unsere Queue damit eine feste Größe hat. Was können wir dann tun? Naja, die Idee ist, wir machen genau das Gleiche, nur ersetzen wir unten drunter das Array durch ein dynamisches Array. Dann könnten wir auf diese Art und Weise dynamische FIFO-Schlangen ersetzen. Kommen Sie wegen der Semestersprecherwahl. Gut, dann, wir bitte, jetzt ist noch 10 Minuten bis zum Ende. Ja, das heißt, ich übergebe dann an Sie und wir haben jetzt hier die beschränkten Queues erledigt und dann wäre erst einmal für heute diese Vorlesung zu Ende, aber bitte nicht rausgehen, denn das mit dem Semestersprecher ist ebenfalls wichtig.
Ich bis 14.15 Uhr auf der Homepage.
Nee, ist aber immer nur bis um 12.